dass seine Jünger losgehen und Menschen zum Glauben rufen, völlig egal, wer diese Menschen sozusagen vorbereitet hat darauf, dass einer kommt und ihnen was von Jesus erzählt. Jesus schickt seine Leute aufs Feld. Jesus traut dir und mir etwas zu. Er schickt uns, seinen Auftrag weiterhin auszuführen. Jesus sagt, ich habe schon angefangen, ich bin schon beim Ernten und euch schicke ich auch. Was für ein Ding. Jesus kann dich und mich gebrauchen und will uns bei der Arbeit sehen. Und nicht dabei, dass wir höflich abwarten, ob einer kommt, der das besser kann als ich. Jesus stellt seine Leute in eine Reihe. Du bist nie der Erste, der das Feld betritt. Das hilft, nicht zu hoch von sich selber zu denken, sich nicht zu viel auf die eigene Fahne zu schreiben. Es nimmt aber auch den Druck. Ich kann hier arbeiten und kann von dem profitieren, was andere schon getan haben. Ich kann hier arbeiten und sicher sein, da werden Leute kommen nach mir. Die werden das weiter bearbeiten, dieses Feld. Ich kann also Menschen von Jesus erzählen und wenn sie reif sind, dann ist es nicht mein Verdienst, aber dann ist gut, dann kann ich da anknüpfen. Und wenn sie noch nicht glauben können, was ich ihnen erzähle, dann wird ein anderer kommen und ihnen was erzählen, vielleicht können sie es dann glauben. Das heißt für uns als Gemeinde, wir achten die, die vor uns hier in Wiesloch und Walldorf vom Glauben geredet haben. Wir ehren ihren Einsatz, ihre Mühe und wir respektieren ihren Weg heute und sind uns bewusst, dass wir davon profitieren, dass Leute da waren, die vor uns schon hier von Jesus geredet haben. Und zum Schluss, Jesus erwartet einen freudigen Ertrag für seine Leute. Er sagt, es freut sich derjenige, der sät und es freut sich derjenige, der erntet. Also, wenn du losgehst und von Jesus erzählst, dann erwarte nicht, dass es immer nur so geht, du redest in den Wald rein und es kommt nichts zurück. Du kannst erwarten, dass du gewiss wirst, dass da Menschen tatsächlich drauf reagieren. Gib dich nicht damit zufrieden, dass du was erzählst und dann ist gut, dann hast du deine Pflicht und Schuldigkeit getan, sondern immer wieder erwarte, dass du auch zu denen gehörst, die erleben dürfen, dass das Wort von Jesus, dass diese Erzählung davon, dass Jesus gekommen ist, um uns mit Gott in Ordnung zu bringen, dass es ein Ergebnis hat, dass Leute reagieren. Vielleicht, dass du selbst reagierst, weil du auf einmal merkst, Mensch, das stimmt. Das packt mich. Jesus will mich. Amen.
Guten Morgen. Ein paar Gedanken vorweg. Einmal ganz, ganz herzliche Grüße aus Bad Schönborn natürlich. Es geht uns gut soweit. Wir haben spannende Zeiten hinter uns. Letztes Wochenende hatten wir etwa 2000 Gäste, die wir mit Kaffee und Kuchen versorgt haben. Die Tour de Ländle hat Station in Bad Schönborn gemacht. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Das ist so eine Volksradtour quer durch Baden-Württemberg, eine Woche lang. Und immer abends landen die oder nachmittags landen die irgendwo an einem Ort. Und da ist ein unglaublicher Aufwand mit einem wahnsinnigen Equipment. Und das fand genau neben uns statt, neben unserem Gemeindezentrum auf dem großen Platz, der da neu entstanden ist, vor dem Sportgelände. Und wir haben uns da voll eingeklinkt, haben gerne mitgemacht und haben eben zumindest versucht, die Hälfte der 4000 Leute, die da waren, mit Kaffee und Kuchen zu versorgen. Die haben nicht alle so viel Kaffee und Kuchen getrunken und gegessen, wie wir das gehofft haben, aber es war eine ganz spannende Geschichte. Sonntagmorgens haben wir dann noch einen Gottesdienst auf diesem Festplatz auf der SWR-Bühne machen dürfen, um 7.15 Uhr zwar schon, aber die Teilnehmer haben schon um 6 Uhr gefrühstückt, von daher waren dann schon auch etliche, viel mehr als ich dachte, schon dann da. Das war sehr spannend. Privat erleben wir auch gerade spannende Zeiten. Meine Frau ist seit über 2,5 Wochen zur Kur. Ich bin alleine mit den 4 Kindern zu Hause, arbeite trotzdem voll weiter und bin froh, dass Dienstag meine Frau wiederkommt. Ich bin alleine heute Morgen hier, meine Lucy Unsere Jüngste heißt Lucy, habe ich zu Hause gelassen, beziehungsweise ist bei uns in Bad Schönborn in der Gemeinde heute und die anderen auch. Nächstes Jahr haben wir gemeinsam spannende Zeiten vor uns, die Gemeinde und wir privat. Und damit möchte ich ein bisschen auch schon ins Thema einsteigen. Nach den Pfingstferien, wir waren ein paar Tage im Urlaub, habe ich ein Mail in meinem elektronischen Briefkasten gefunden, der ging an alle Pastoren, der Michael hat den sicher auch gekriegt, im Bund. Und zwar lautete das ungefähr so, kanadischer Pastor sucht deutschen Pastor zwecks Tausch der Gemeinden für 4 bis 6 Monate. Ich habe mir das durchgelesen und dann kamen eine Menge Träume und Wünsche in mir hoch. Wir träumen schon immer mal davon, einen Auslandsaufenthalt zu machen. Ich träume schon lange davon, mal eine Auszeit zu nehmen, mal nicht ein Jahr, wäre mir zu lang, aber das kam mir gerade richtig vor, so 4 Monate, 4 bis 6 Monate. Wir träumen davon, dass wir unseren Kindern irgendwann mal einen Auslandsaufenthalt ermöglichen. Das scheiterte bis jetzt immer allein in der Vorstellung an den Finanzen. Und jetzt lag dieses Mail da und ich habe es erst zur Seite gelegt, weil ich gesehen habe, das war schon eine Woche alt. Gedacht, da haben sich wahrscheinlich schon 20 andere gemeldet. Aber dann habe ich das mit nach Hause genommen und meine Frau sagt sofort, wir packen die Koffer, auf geht's. Das ist für uns. Und dann hat sich in der Folgezeit ein Kontakt, dann habe ich eben doch nach Kanada zurückgeschrieben, dann hat sich ein Kontakt entwickelt, der so herzlich und von Gott geführt war, sodass wir uns sicher sind heute, dass das tatsächlich für uns ist. Es haben sich etliche gemeldet, aber diese kanadische Familie möchte gerne mit uns diesen Tausch machen. Nächstes Jahr, von Mai bis September, werden wir, so Gott will, für 4 Monate in Kanada sein. Und er hier, der Deal ist, man braucht dann nur zu predigen in der Gastgemeinde und hat sonst keinerlei Verantwortung, sodass das wirklich eine Sabbatzeit ist. Und die Gemeinden zahlen weiter das Gehalt. Die Gemeinde macht das mit. Das war die erste Gebetserhörung. Und viele andere Dinge, ob das mit den Kindern klappt, mit der Schule und so weiter, hat Gott Türen geöffnet. Zwischendrin allerdings immer mal wieder denke ich, boah, was tun wir da eigentlich? Ich muss auf Englisch predigen, kann ich nicht. Wie kriegen wir das finanziert? Ich meine, dass die Gemeinde das Gehalt weiterzahlt, das ist der Grundstock, aber mit 6 Personen nach Kanada und so. Ist auch noch offen. Andere Fragen sind auch noch offen. Mit der Schule, das hat sich geklärt, obwohl unsere Älteste in 11 und 12 Grad wechselt dann und Abi-Zeit ist und eigentlich nicht mehr weg dürfte. Aber der Rektor hat sofort gesagt, okay, geht, irgendwie machen wir das. Aber diese Zweifel sind immer wieder da. Und dann aber auf der anderen Seite sehen wir, wie klar Gott uns das vor die Füße legt und wir glauben, dass Gott uns das wirklich vor die Füße legt. Passt der hierhin in unsere Gemeinde nach Bad Schönborn? Passe ich da in die Gemeinde? Geht das überhaupt? Wer ist das wirklich? Wir haben jetzt ein paar Mal telefoniert und gemailt. Wir müssen vertrauen und wir glauben, dass das so dran ist. Also das wird ganz spannend und da schwankt es manchmal schon zwischen Glaube und Zweifel hin und her. Glaube und Zweifel, das ist unser Thema heute. Der Titel klingt ja ein bisschen wie Krieg und Frieden. So richtig dramatisch, weil das sind ja absolute Gegensätze. Stimmt das? Ist das wirklich so? Krieg und Frieden sind absolute Gegensätze. Aber sind Glaube und Zweifel auch unvereinbare Gegensätze? Ich möchte mit euch dieser Frage nachgehen, weil sie uns unmittelbar betrifft. Davon bin ich überzeugt. Nicht immer wieder. Spätestens da, wo wir Zweifel an Gott haben, an Jesus und an unserem eigenen Glauben und damit die Frage verbunden ist, glaube ich eigentlich noch und glaube ich noch richtig oder ist das alles noch so richtig? Das geht dann auch viel tiefer als diese Fragen, ob die Wissenschaft nur recht hat oder der Glaube recht hat oder so. Das geht richtig existenziell an die Substanz. Und es kann ja sein, dass irgendjemand oder irgendeine Situation dich in solche Zweifel stürzt. Bei einer Gerichtsverhandlung fragt der Richter den Geschädigten, erkennen Sie in dem Angeklagten den Mann, der Ihnen Ihr Auto gestohlen hat? Da sagt der Geschädigte als Zeuge, also wissen Sie, Herr Richter, nach der Rede des Herrn Verteidigers habe ich Zweifel, ob ich überhaupt ein Auto besessen habe. Manchmal ist das ja so. Ich möchte euch jemanden vorstellen, der diese Zweifel kannte. Und zwar ist das Johannes der Täufer, und wir lesen in Matthäus 11 davon. Der Täufer Johannes hatte im Gefängnis von den Taten gehört, die Jesus als den versprochenen Retter auswiesen. Darum schickte er einige seiner Jünger zu ihm. Bist du wirklich der, der kommen soll? Ließ er fragen. Oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du es wirklich? Zweifel. Jesus antwortete ihnen, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Gefangen. Wie oft erleben wir das oder leben wir in Situationen, in denen wir uns so vorkommen, in denen wir uns als gefangen erleben? Gerade in der letzten Woche habe ich mit etlichen gesprochen, die sich wahrscheinlich genau so beschrieben hätten, weil sie Not erleben, in ihren Familien Sorge um den Arbeitsplatz haben, körperliche und seelische Nöte durchleiden oder den Verlust von Menschen und Beziehungen gerade erleben. Oder auch einfach nur sich in ihren Gedanken gefangen fühlen. Die wohl häufigste Ursache von Zweifeln ist Not und Leiden. Da stellt sich einfach die Frage, wie ist das möglich, wenn es denn Gott gibt und er gut ist? Wie passt das zusammen, Gott und Leid? Ich habe, es ist schon länger her, im Radio, ich war glaube ich sonntags morgens unterwegs, irgendwo zu predigen, ein bewegendes Interview gehört mit einem damals 90-jährigen Mann. Er war Jude, Gefangenschaft erlitten im Dritten Reich, war Überlebender eines KZs. Und er berichtete davon, wie gefangen er war, wie er dem Tod ins Auge gesehen hat oder besser in den Gewehrlauf. Und es dauerte nicht lange, da brachte der Reporter die Frage ins Spiel, ja und wo war Gott da? Vielleicht geht uns das Leid in dieser Welt gar nicht so sehr an und darum auch nicht an unseren Glauben. Ganz anders aber wird es, wenn wir ganz persönlich in Leid gerissen werden. Ganz persönlich selber in Schwierigkeiten kommen, in einer Situation stecken, wo uns die Hände gebunden sind. So wie Johannes. Er saß schon einige Zeit in seinem Verlies. Eingesperrt von Herodes, dunkel und kalt, so war es nicht nur in diesem Gefängnis, sondern so war es auch in seinem Herzen. Und so waren auch die Aussichten, dunkel und kalt. Eigentlich hatte er eine fromme Karriere hingelegt. Sozusagen als Pastorensohn geboren, zum Propheten berufen, schon vor seiner Geburt und dann später im Einsatz einen unglaublichen Erfolg. Die Leute kamen in Scharen und es passierte was. Was wohl das Schönste ist für einen Prediger, die Leute hörten ihm nicht nur zu, sondern sie taten, was er ihnen sagte. Und nun saß er da, weil er die Wahrheit gesagt hatte, einem Oberen. Die Wahrheit sagen kann gefährlich sein. Herodes hatte er die Wahrheit gesagt und der hatte ihn eingebuchtet. Und er sitzt jetzt da drin und hört, was da draußen für dolle Dinge passieren, über den Mann, mit dem Mann, für den er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat. Da erfüllt sich jetzt endlich das, worüber er die ganze Zeit geredet hat und er sitzt in diesem Loch. Da kommen Fragen auf. Wie passt das zusammen? Warum lässt Gott das denn jetzt zu? Warum lässt Jesus mich hier sitzen? Warum scheint kein Licht in mein dunkles Gefängnis, wenn Jesus von sich doch sagt, er sei das Licht? Vielleicht hat er davon gehört, wie Jesus gepredigt hat. Gott hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Ja. Und warum befreit er mich nicht? Fragen über Fragen. Und das Schlimme in solchen Situationen ist ja, dass man dann auch noch viel Zeit hat oder sich viel Zeit nimmt, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen oder sich hineinzusteigern. Zweifel. Und so schickt er seine Freunde los. Fragt doch mal. Fragt ihn, habe ich mich getäuscht? Fragt ihn, bist du nun der Messias oder wer? Und wenn nicht, wer bist du dann? Es gibt Bibelausleger, die sind davon überzeugt, ein Mann wie Johannes kann keine Zweifel gehabt haben. Dass er seine Freunde hier zu Jesus geschickt hätte, das hätte nur pädagogische Gründe. Das glaube ich nicht. Niemals. Ich glaube einfach, dass die Bibel ehrlich ist. Erschütternd und ermutigend ehrlich. Auch solche Männer wie Johannes der Täufer oder schauen wir uns David an, Hiob, Jeremia, Petrus und so weiter, hatten Zweifel. Da gibt es nicht nur Hochzeiten, sondern auch Tiefpunkte. Das sind nicht nur Schaufensterfiguren, sondern Menschen. Und das finde ich unheimlich ermutigend. Ich habe gerade vergangene Woche unsere nächste süddeutsche Pastorentagung für Januar geplant. Da habe ich die Leitung. Und an einem Abend planen wir dort immer ein, dass einer oder zwei ältere Senioren, Rentner aus ihrem Leben erzählen. Und das ist für mich eins der Highlights dieser Tagung. Das tut so gut, wenn die denn ehrlich erzählen. Und das tun sie, weil wir den Raum dafür haben. Das hilft mir, mit meinen Erfahrungen, die ich mache, klarzukommen. Kommst du damit zurecht, was du erlebst? Ich meine nicht nur die große Weltpolitik, sondern das ganz persönliche Erleben. Dinge, die du vielleicht einfach nicht verstehst, wo wir uns nichts mehr zusammenreimen können, wo sich unsere Gedanken wie ein Gewitter zusammenbrauen. Keine Probleme damit? Ich will hier niemandem Probleme einreden, ganz gewiss nicht. Aber wie oft scheinen wir nach außen glücklich und in uns brodelt es. Vielleicht stecken wir an genau so einem Punkt wie Johannes hier. Und wenn nicht, dann müssen wir damit rechnen, dass das kommen kann. Dieses damit rechnen muss nicht unser ganzes Leben prägen, aber es ist gut, sich vorzubereiten auf Zweifel und Krisen in den Zeiten, in denen es uns gut geht. Das ist ja keine neue Weisheit. Wie schnell kann das gehen? Ich erinnere mich an eine besonders krasse Szene. Wir waren im Urlaub auf Korsika, lagen am Strand und ein paar Meter von uns eine bekannte Familie, die wir dort zufällig getroffen hatten, die auch dort Urlaub machten. Und auf einmal platzte die Nachricht vom Tod des Vaters der Frau dieser Familie in diese Idylle. Mitten in den Urlaub hinein, wo man eigentlich nur an Sonne, Strand und Meer denken will. Leid. Und auch wenn es nicht so krass kommt. Die Fragen sind immer die gleichen. Gelegen kommen solche Dinge nie. Wie passt das zusammen? Wie kann Gott das zulassen? Ich glaube, wir werden diese Fragen zu Lebzeiten nie ganz beantwortet bekommen, zumindest nicht intellektuell befriedigend. Und gerade in solchen Leitzeiten sollten wir mit Antworten sehr vorsichtig sein. Und ich will darum hier auch keine fertigen Antworten geben, sondern zunächst nur vier Gedankenanstöße weitergeben, die sicher nicht jeden zufriedenstellen, die uns aber vielleicht hier und da helfen können. Mir haben sie geholfen. Der erste Gedanke, da kommt, bekommt ein Ehepaar ein Kind. Und dieses Kind hat körperliche Missbildungen, als es zur Welt kommt. Ganz schlimm. Und es kommen Fragen. Was kann das Kind dafür? Warum wir? Was haben wir falsch gemacht? Fragen über Fragen bei den Eltern. Und dann erzählt der Vater von der Reaktion des Arztes, der sagte, es gibt halt eine gewisse Quote. Und ihr Kind gehört dazu. Empörend, könnte man meinen, oder? Aber der Vater sagte, das hat uns geholfen. Es liegt nicht an uns. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir leben in einer unvollkommenen Welt, in der